auch schon mal das Mikro anmachen. Hallo Rio.
Ja,
hallo. Dass es hier eine total vom Bumm geht. Ja, gerade festgestellt mit Entsetzen, dass wir eigentlich schon so gut wie fast alles abgegrast haben, was Müllstation anbelangt. Aber Stasi-Akten, das sollte ich doch mal mit dir besprechen.
Sagte der Hardy, ne?
Ja, hat er gesagt.
Ich glaube schon, ich habe das verfolgt.
Nee, weil das ja heutzutage immer noch Thema ist, trotz 20 Jahre fast ja, inzwischen.
Wahrscheinlich auch nie aufhören.
Ja, nee, also das wird wahrscheinlich nur so lange gehen, wie die ganzen Kriegsverbrechen zu Kriegszeiten noch heute aktuell sind.
Wahrscheinlich, ja.
Das wird uns noch verfolgen, da seid ihr schon fast tot alle.
Ich könnte jetzt mal meine Stasi-Akte hier rausholen und eine kleine Episode vorlesen, zum Beispiel: Sehr geehrter Herr Bauer, Sie wollten einen Wartburg 311 kaufen. Und solche Sachen, die wurden dann abgelichtet mit einem Maßband daneben und ja, das sind solche Geschichten, die man da so erlebt hat. Ansonsten ist es gar nicht so spektakulär. Wie Hardy schon im Interview vorhin erwähnte, ging es dann hauptsächlich darum, dass wir zum Lutherjahr dort gespielt hatten. Da waren natürlich viele Leute von westlichen Medien da. Und dann gab es eben diese grauen Karten, die besagten, und dann wurde man vorgeladen und irgendwer hat wohl gesehen, dass wir mit ihnen Kontakt aufgenommen hatten und so weiter und so fort, was aber eigentlich gar nicht in der Form stimmte. Wir liefen zwar schon 1982 im Westradio auf der NDR 2, der Club, aber das ist eine völlig andere Geschichte als das, was es dann in Eisleben gab.
Viele Leute sind ja ziemlich schockiert, wenn sie in ihre Akten sehen, wer da alles auf das Leben Einfluss genommen hat. Auf welche Art
und Weise auch immer. Ja, richtig. Solche Leute habe ich auch kennengelernt, aber ich sag mal so, es gab bei mir schon gewisse Ahnungen, weil man läuft ja nicht völlig blind und man hat ja auch die Repressalien am eigenen Körper gespürt und man konnte das irgendwo zuordnen und sagte sich dann, aha, das kommt aus der Richtung und das hat sich dann zu, ich will nicht sagen 100%, aber zu 90% dann auch bestätigt. Da war zum Beispiel ein Theaterleiter dabei, da waren Leute dabei, die in Kinderkaufhäusern gearbeitet haben. Ich möchte jetzt natürlich keinen Namen nennen, die waren ja auch bei der Akteneinsicht geschwärzt. Dann aber als Betroffene zum Entschlüsseln geben und man bekam dann natürlich auch die Namen, aber ich bin da keinem böse, die waren einfach nur schwach und oder wollten, weiß ich nicht, nochmal 50 verdienen, irgendwie sich da produzieren. Ich habe es keinem verübel genommen, mir hat auch nicht wirklich einer richtig schlimm ans Bein gepisst. Ich denke mal, die hatten auch wirklich nur Schiss selber und wussten nicht mit anderen Mitteln, sich aus der Situation, wenn sie angesprochen wurden, so mitarbeit raus zu katapultieren. Bei mir war das anders, ich habe schwarz auf weiß, mir wurde nachgesagt, fanatisch in Richtung Punk und konnte nicht zur Mitarbeit genötigt, in Anführungsstrichen, werden. Und das ist auch so ein kleines Ding, wo man heutzutage noch stolz drauf sein kann, dass man sich da halt nicht brechen lassen.
Ja, das Ding mit dem Nicht-Mitmachen oder mit dem Mitmachen wird ja heutzutage teilweise ziemlich kontrovers betrachtet. Also das ist ja...
Inwiefern?
Also ich betrachte es auch immer aus einem historischen Blickwinkel oder aus dem Blickwinkel eines Historikers. Wenn die Zeit da ist, ist man ja so ein bisschen wie derjenige, der da mitschwimmt, der so auf der Schiene der Sieger ist. Und wenn dann die Zeit vorbei ist, dann ist man ja auf der Schiene der Verlierer und der Verlierer von damals ist der Sieger von heute. Findest du das so? Oder?
Es gibt sicherlich verschiedene Perspektiven der Betrachtungsweise. Also in dem Moment, wo ich unmittelbar davon betroffen war, hat es mir natürlich schon Angst bereitet. Das wäre jetzt eine blanke Lüge, da zu sagen, ich war da eiskalt und habe das da einfach weggesteckt. Aber irgendwo, ich kann jetzt das ganze Ding wirklich nur noch aus dem Nachhinein beurteilen. Irgendwo war es auch, neben der ganzen Spannung war es auch lustig. Es war so teilweise so unprofessionell, zumindest habe ich das so erlebt, ich kann jetzt für andere nicht sprechen, so unprofessionell, dass ich schon das eine oder andere Mal schmunzeln musste, wenn ich dann die Behördenstelle verließ. Also es war dann teilweise wirklich wie in schlechten B-Film, dass ich irgendwo angesprochen wurde und musste dann irgendwelchen Leuten hinterherkennen in hellgrünen Hosen, weißt du, so, das kennst du heute nur noch aus irgendwelchen Trailern, die als Vorspann im Kino für irgendeinen B-Film laufen. Mhm. Und so war das aber eben tatsächlich.
Tja, du bist ja relativ zeitig nach Halle rüber gemacht.
Ja, ich auch lügen. Ich glaube, 85 oder 86 bin ich nachher.
So zeitig schon?
Ja.
Gab es da bestimmt Unterschiede zur Eisleben. Also gibt es irgendwie so eine Geschichte, da haben sie dann in irgendeiner Unterführung jemanden abgestochen und solche Scherze. Also da ging es auch schon ziemlich rau zu. Wie war das so mit der Punk-Szene? Gab es da überhaupt sowas? Beziehungsweise wann gab es da überhaupt welche?
Also die Geschichte ist mir nicht bekannt, also dass jemand abgestochen wurde. Ich weiß auch nicht, ist das der Punk-Szene zuzuordnen oder ist das überhaupt allgemein?
Nee, das war, ich glaube Fußball, in der Fußball-Ecke war das einzustellen.
Ja, bei Fußball ist das ja typisch.
Ja, mehr irgendwie.
Nee, ich bin nach Halle, weil ich hatte hier meine erste Freundin kennengelernt, das war übrigens auch in der legendären Christusgemeinde, das war glaube ich auch beim Konzert, ich musste jetzt lügen, irgendwer hat da gespielt und da waren Mönche gefahren und hab dann hier neue Leute kennengelernt und habe auch Müllstationen hier versucht, etwas publik zu machen, fand auch Anklang und naja, man fühlte sich wohl und in Eisleben war es dann doch ein bisschen trister und irgendwie wurde es dann immer öfters, also zuerst nur die Wochenenden und dann auch mal in der Woche und so, obwohl ich meine Arbeit noch in Eisleben hatte. Ja, und dann siedelt man irgendwann um, ne? Das ist dann so. Teilweise die Anfangszeit bin ich dann noch hin und her gebildet, zwecks Beruf zu Ostzeiten und Unterkunft hier in Halle. Aber es sind ja nur 30 Kilometer Unterschied und da geht das. Ich denke mal, wenn jemand in Berlin das hört, der lacht sich krank, ne? Der kann mit der S-Bahn ja auch solche Schrecken.
Ich komme ja auch vom Lande und das ist ja auch nochmal ein paar Kilometer hin und her zu gurken.
Ein Problem und dann, wie gesagt, bin ich jetzt sesshaft geworden, hab hier mehr Leute kennengelernt und hab dann gesagt, okay, hier bleibe ich erstmal.
Jetzt
bin ich hier.
Wie hast du eigentlich so den Wandel erlebt von DDR-Zeiten in der Punk-Szene zu heute? Also ich kenne mich an Halle an sich, was Punk anbelangt, überhaupt gar nicht aus. Das reicht gerade mal bis Leipzig.
Gerade hier Halle ist ja eine der Hochburgen des Punk, gerade zu DDR-Zeiten. Also es war ja neben Erfurt und auch Berlin, waren das ja die ersten Städte, wo Punk in der Form auftauchte und publik wurde. Das ist ja unlängst bei der letzten Punk-Ausstellung, Punk in der DDR, die gab es, glaube ich, auch in Dresden, Ausstellung.
Aber da war kein Band aus Halle dabei, also...
In Dresden nicht, nee. In Halle waren wieder, da war das auch, das ist ja eine Wandausstellung, da war wieder keine Dresdner Band dabei, also Paranoia nicht.
Ja, aber bei dem Film.
Immer so regional, ist ja auch richtig so.
Ja, aber bei dem Filmclub, da war keine Band aus Halle
dabei. Nee, da war auch keine dabei, nein, das ist richtig. Und den habe ich übrigens auch selbst gesehen, den Film. Und ich habe auch nochmal wie heißt er, gesprochen. Ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, der hat jetzt auch gemacht. Und da wurde auch ein bisschen doch schlechter recherchiert. Das hat er dann auch unterm Strich zugegeben. Aber es fehlten wohl auch die Mittel. Es war doch ein bisschen low budget. Aber ist ja okay. Kann man ja alles trotzdem bringen und machen. Und es ist ja doch ein Abriss der Geschichte. Ja, Punk in der DDR und der Wandel zu jetzt, das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Das ist eine Ansichtssache erstens mal, weil das jeder für sich anders empfindet. Und außerdem hat man auch ein bisschen Angst, Leuten auf den Schlips zu treten. Also wir haben uns zu Ostzeiten gesagt, die Leute, die Punk in Westdeutschland gemacht haben oder gelebt haben, die hatten ja eigentlich auch eine gewisse Freiheit, aus der Sicht eines DDR-Bürgers jetzt. Die hatten eine gewisse Freiheit, was wollen die denn eigentlich? Die können doch was verändern, die können demonstrieren, die können das machen und die können auf sich aufmerksam machen. Warum nutzen die diese Mittel? Aber natürlich kam es aus dieser Ecke. Und wir durften ja gar nichts. Ja, wir hatten ja schon einen Arschtritt gekriegt, wenn wir mal zu laut gehustet hatten. Und für uns war das also noch relevanter, zu diesem Mittel Punk zu greifen als Politikum und als Ausdrucksform. Zumindest haben wir das so als Jugendliche verstanden. Heute sieht man das natürlich völlig anders, aber ich rede jetzt aus der damaligen Perspektive, aus der damaligen Sicht. Und teilweise kam das dann wahrscheinlich auch zu dem Hardcore-Bereich. Man hat dann gesagt, umso lauter, umso heftiger ich anklage, man macht ja, wenn man nur Texte hätte, ja, dann könnte man ja auch Gedichte schreiben. Aber es muss ja auch mit der Musik unterstützt werden. Umso härter ich das rüberbringe, und so hat sich das wahrscheinlich dann auch gesplittet, umso lauter und umso hörbarer bin ich. Aber das war ein großer Irrtum.
Ja, sagt ja auch Lenin eins.
Man muss ja auch teilweise versuchen, Leute zu erreichen, um die ihrer Blindheit zu befreien, indem man dann doch etwas sanfter, gefälliger ansteuert und mit denen redet. Und das haben wir aber wahrscheinlich auch zu spät begriffen. Wie das im Westen geschah, war das wahrscheinlich ganz ähnlich. Also wir haben in den Studios, wo wir unsere Platten produziert hatten, mit Leuten gesprochen, die fast gleiche Geschichten erzählten wie ich jetzt. Und wir guckten dann so ein bisschen skeptisch und sagten, mein Gott, aber war das denn genauso? Und heute wissen wir, es war genauso. Es war genauso.
Ja, Lenin hat ja auch gesagt, wer blägt, hat Unrecht.
Ja, wahrscheinlich, so zu erklären.
Ja, du machst ja auch noch selber Radio?
Ich bin beim Radio. Ich mache selber auch Radio, ich mache ein paar Sendungen, ein paar Geschichten ab und zu mal. Ich arbeite beim Radio. Aber ich bin jetzt nicht unbedingt der Sendungsmacher.
Also, der Schreibtischtäter.
Genau so ist es. Büroarbeiten, Öffentlichkeitsarbeit und dergleichen mehr.
Korax.
Den Namen nennen, Radio Korax.
Korax, ja, ja.
In Halle. Auf 95.9.
Aber bestimmt nicht in Dresden.
Im Livestream zwar worldwide, aber ansonsten nur UKW, nur hier in der Region Halle und im Kreis. Ja.
Du machst ja auch eine Sendung, oder? Habe ich das falsch verstanden?
Nein, das ist so, dass wir verschiedene Sendezeiten haben, die bestückt werden müssen und da kümmert sich jeder so aus seinem Metier und ich mache dann halt Geschichten im Punk oder Geschichten in Surfmusik und sowas. Und da moderiere ich halt eine Mucke an und dann kommt eine Live-Mucke hinterher und das läuft dann so 2 Stunden nachts.
Am Montag irgendwie war das, ne?
Es lief heute gerade die letzte mit Leica und the Cosmonauts.
Achso.
Ich weiß nicht, ob das den höheren Begriff ist. Das ist halt eine finnische Surfband, auch sehr punk angehaucht, aber halt alles nur instrumental oder
wirklich instrumental. Verdammt ich nochmal. Wie ist denn Robot in the Robotos?
Genau, also, sowas in der Richtung. Robot in the Robotos, die kennen wir auch. No? Persönlich sehr gut.
Ja, ich habe auch schon mal ein paar Bands gesehen. Also hier in Dresden, da gibt's in Laden Groove Station Club. Da wird ab und zu mal was gespielt.
Ja? Also, ja, ich spiele ja nun nicht nur bei Mischstation, ich spiele auch bei Sonnenbrille und bei Morlocks. Morlocks ist zum Beispiel ein Projekt, ein minimalistisches Projekt, was Surf Music beinhaltet, aber mittlerweile haben wir keinen Proberaum mehr. Der Proberaum kam ja nun allen Bands zugute. Und dann haben wir so ein altes Repertoire, was man dann auch immer wieder runterrockt. Aber was Neues kommt eben auch nicht dazu. Da haben wir auch nie eine Platte produziert. Das ist halt ein Nebenprojekt von unserem Schlagzeuger, der Schlagzeuger von Müllstation. Der macht dort die Gitarre, spielt die Gitarre und ich übernehme sein Part, das Schlagzeug. So, und so ergänzt man sich in verschiedenen Richtungen.
Ja, Sonnenbrille gibt's immer noch oder wieder?
Gibt's eigentlich nicht mehr. Das war ja auch so ein Ableger, so ein reduzierter Ableger für 3 Personen. Müllstation für 3 Personen und ein Klavier.
Ich irgendwie Müllstation gab's ja eine Zeit lang nicht mehr und dann war Sonnenbrille da und dann war Sonnenbrille weg und dann war Müllstation wieder da oder so.
Wir waren nicht mehr live präsent, weil wir hatten zwischendurch verschiedene Projekte. Das war einmal Steve, mein Bruder, der hatte mit Totalschaden zusammen mit Volker Eschke, der auch aus Halle hier war und der hatte sich so ein kleines Studio eingerichtet in seinem Wohnzimmer und hat da mehr oder weniger so Studioprojekte realisiert. Und Sonnenbrille sollte sozusagen der Live-Träger von Müllstation sein. Und das haben wir dann halt auch im Proberaum, der Christus Gemeinde haben wir ein paar Aufnahmen gemacht, aber auch bei Volker Eschke mit. Haben dann auch ein paar Live-Gigs gemacht, teilweise Lieder, die heute als Müllstation bekannt sind, wie Schleimscheißer und solche Sachen, was eben gerade lief. Das sind ja eigentlich Sonnenbrillen-Geschichten, wo ich auch die Texte dazu geschrieben habe. Und die haben wir dann später als Müllstation übernommen, wo wir die erste LP, ich glaube es war 92 bei Höni Records oder Nesty Vinyl, beides zusammen ausgebracht hatten. Vorher lief dann noch so eine Kassettenaufnahme bei denen auf dem Sampler. Aber das vermischt sich alles. Also da jetzt Jahreszahlen tatsächlich auf datiert genau zu nennen, könnte man nur Fehler machen, glaube ich.
Ich habe ja sowieso das oft mal den Eindruck, dass zwischen einzelnen Bands innerhalb der DDR-Szene die da einfach mal ausgetauscht wurden. Da hat eben mal die eine Band das Lied von den anderen gespielt und andersrum genauso. Scheint irgendwie so gang und gäbe gewesen zu sein.
Ja, Ja, das ist auch mein Eindruck, aber bei uns war es so, wir wurden immer angeschrieben, können wir das spielen, können wir das covern, können wir das auf LB nehmen. Das war zum Beispiel von OB, die Band OB, die hatten glaube ich auch Schleimscheißer gecovert und das damit auf LP damals rausgebracht. Das muss auch 96 oder so gewesen sein. Mhm. Zwischenzeitlich verschiedene andere Projekte, gerade auf Sample und sowas, wo man dann immer Anfragen hatte, finden wir aber schön und das sagen wir sowieso immer ja und da muss man uns eigentlich auch nicht anschreiben. Mhm. Weil das ist ja auch Werbung in eigener Sache, ohne jetzt kommerziell zu denken, es macht Spaß.
Ja gut, aber ich persönlich würde schon gerne wissen, wo das Zeug, was ich fabriziere, überall hinkommt.
Ja, es ist ja richtig, dass man weiß, dass es nicht in falsche Hände kommt, nicht, dass irgendwie eine Oilband oder sowas, also eine rechte Oilband oder sowas was macht, das ist schon klar, ne?
Ja. Ja. Ich hab mir ja mal was aufgeschrieben, und zwar... Wenn ich mal nach Halle gefahren bin, da am Redigplatz, ja. die vier Fäuste. Mhm. Wenn wir ja vorhin das Thema hatten mit Stasi-Akten, wie gehst du eigentlich so mit der DDR-Zeit heutzutage um?
Also, erstmal die vier Fäuste sind weg.
Ja, seit
klar, da wird ja völlig umgebaut. Und DDR-Zeit, wie gehe ich damit um? Ja, das ist halt meine Vergangenheit. Mhm. Und es gab gute, es gab schlechte Zeiten, da jetzt irgendwie eine Wertigkeit drauf zu legen, wäre auch schwierig, weil dann müsste man wirklich viele, viele Jahre durchleuchten. Das würde unendlich dauern, das wirklich objektiv rüberzubringen. Ansonsten wäre es wirklich immer nur subjektiv, wenn ich jetzt verschiedene Eindrücke oder verschiedene Zeiten oder Epochen, die mich vielleicht bewegt hatten, da äußern würde. Ich weiß es nicht. Also es ist eine Zeit, in der es mir nicht schlechter ging als heute. Mhm. Das ist vielleicht so ein Abschlusssatz.
Also,
DDR-Sachen.
Ja. Ihr selber spielt ja bloß, wenn ihr gefragt werdet?
Ja, das ist ein Credo von Misch seit Anfangszeiten. Das haben wir uns fest auf die Fahnen geschrieben. Also im Gegensatz zu vielen anderen Bands, die dann ewig und immer, das ist für uns fast eine Klinkenputzerei, rumtelefonieren und rumschreiben. Wir kriegen auch selber Anrufe. Können wir bei euch irgendwo mit im Vorprogramm spielen oder kennt ihr Clubs und so? Ich sage immer, Leute, kümmert euch wirklich da selber, weil wenn wir euch da irgendwie mit anbieten und die Leute, die sind euch nicht gewohnt oder wollen was ganz anderes oder sowas, dann fragen die uns, macht das. Wir haben das auch selber gemacht und das hat dazu geführt, dass es uns seit fast 30 Jahren immer noch gibt.
Hm. Es gibt ja wirklich Bands, die so ein bisschen wie Staubsaugerverkäufer an der Tür klingeln und
genau so.
Also jeden anquatschen.
Und die nennen sich Punkbands, wo ich mich dann wirklich wundere, teilweise.
Hm. Ja gut, also wir haben das am Anfang so gemacht.
Wenn sie sich irgendwo, weiß ich nicht, beim Stadtrat bewerben, was hat das noch mit Punk zu tun? Also ich schmunzle nur drüber, ich kann das verstehen. Hm. Und die wollen natürlich auch irgendwo auf sich aufmerksam machen und sich da publizieren, aber...
Wie beim Stadtrat melden, das habe ich jetzt gerade...
Ja, nee, das hat so was wie... So eine Amtlichkeit, weißt du, so der sauber gekämmte Haarschnitt. Dürfen wir bitte spielen und sowas. Das verstehe ich dann nicht. Ja. Wir sind eine Punkband, steht dann als Überschrift, der Headliner. Wir sind eine Punkband. Geboren, meine Oma arbeitet als, weißt du?
Ja.
Ist tatsächlich verrückt. Aber ich schmunzle auch drüber. Ja. Ist ja nicht böse gemeint, ist ja auch nicht irgendwie unkorrekt oder sowas. Aber wie teilweise Punk doch von jüngeren Bands, Namen fallen mir jetzt nicht ein, ich würde es auch nicht nennen, aufgefasst wird und wie die, also das hat vielleicht auch was damit zu tun, wie man Ärzte oder Tote Hosen erlebt und man denkt, ich muss das erreichen und ich muss dann von ganz unten hoch und hat sich vielleicht irgendwo mal beraten lassen, wie man sich dann am besten, was Marketing und sowas betrifft, verkauft und da muss ich dann schon manchmal schmunzeln.
Da gibt es ja vielleicht ein paar Leute im Arbeitsamt, die dich beraten, wie man als Punkband groß wird.
Wie werde ich eine erfolgreiche Punkband? Kleide ich mich? Wo gehe ich zuerst hin und so weiter und so fort. Nee, ist aber teilweise auch in Konzerten zu bemerken. Und was mein Bruder vorhin schon sagte, die Kataloge, die es da überall gibt, wie kleide ich mich wann, wenn ich wer bin, wo ich wann hingehe, das hat ja dann absolut gar nichts mehr mit Punk zu tun. Das ist ja schon eine Vorschrift, eine Uniformierung fast. Ja.
Ein Punk-Nickel könnte man ja mal schreiben.
Ja.
So Höflichkeitsform?
Meine dicken Punkstrümpfe, die ziehe ich bei minus 25 Grad an. Und natürlich habe ich das korrekte Anarchie-A drauf.
Das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Ich habe meine dicke Winterjacke an, meine Fellmütze auf dem Kopf und das war's.
Ich friere an die Knochen, weißt du, und ich wechsle mir notfalls Schallrappen drum.
Damit man euch live erleben kann, wie erreicht man euch?
Also zum einen über unsere Website natürlich, www.müllstation.de, muss nicht dazu sagen, Müllstation mit UE. Da findet man natürlich auch die Kontakttelefonnummer, also einmal das Festnetz und einmal per Handy und auch per E-Mail an meine Wenigkeit rio@müllstation.de. Sämtliche Anfragen in jeder Form sind dorthin zu richten und werden, sofern es mir möglich ist, sofort beantwortet.
Also Heiratsangebote bestimmt, ne?
Alles. Ich beantworte fast alles. Bitte nicht über MySpace, weil sehr viele Leute haben jetzt die Angewohnheit, dass seitdem das modern ist, über MySpace einen anzuschreiben. Da gucke ich manchmal wirklich einmal im Vierteljahr nur rein und dann ist es oft zu spät. Also bitte über die ganz normale Homepage. Hm.
Wobei ich sagen muss, MySpace ist gar nicht mal so schlecht. Rein mal, um Kontakt zu knüpfen.
Nicht zu meckern, sonst hätten wir ja auch nicht unsere Adresse gesichert, aber ich gucke da einfach nicht rein. Ich bin da zu voll, weil ich habe da mal Freundesanfragen, da sammle ich das natürlich. Wenn ich dann wieder 20, 30 zusammen habe, weißt du, ich nach 3-4 Tagen oder nach einer Woche oder irgendwie, wenn ich mal reingucke, gucke ich dann rein, sage, okay, jetzt hakst du die alle ab. So, und dann der eine oder andere, Mensch, ich habe euch doch angeschrieben und warum habt ihr nicht reagiert? Ich habe euch doch vor 3 Tagen angeschrieben. Ja, mein Gott, vor 3 Tagen, ruf mich an. Dann weißt du, dann hast du die Rückversicherung, du hast mit mir gesprochen. Und er weiß dann, wie ich reagiert habe, ob ich sage ja oder nein. Wie mein Bruder sagte, wenn wir zum Beispiel irgendwo spielen, wir machen uns ja dann doch auch teilweise etwas rarer. Wenn die Leute freundlich sind, dann spielen wir das.
Alles klar. Da danke ich euch mal ganz herzlich. In der Ferne auch zum Steve. Und dir, dass es geklappt hat heute, war eigentlich doch ganz lustig.
Denke ich auch.
Bleiben wir noch mal kurz dran und viele Grüße nach Halle.
Ich bleib dran und bis dann, ne?
Na, mach's gut.
Ciao.